Und da sind wir, der letzte Abend über Nehemia. Bin gespannt, wie es wird. Ich habe nachgezählt, es sind 30 Abende. Das heißt, bei 52 Wochen im Jahr, wir sind über ein halbes Jahr dran gewesen. Ja, habe ich auch noch nicht gemacht. Und da wir wieder einige Verse haben, sage ich jetzt auch gar nicht viel dazu. Wir gehen direkt rein. Beim letzten Mal ging es ums Aufräumen. Und zwar anders aufräumen, als man vielleicht denken könnte. Es wurde nicht aufgeräumt, nachdem vielleicht irgendwie die Sachen von der Mauer noch rumlagen, sondern es wurde aufgeräumt bei Missständen. Also das eine war, dass Fremdlinge im Volk waren, die nicht reingehörten, hat nichts mit Rassismus zu tun, hat mit der Religion zu tun. Und das andere, was auch noch mit dabei ist, dass Nehemia den Tempel hat aufräumen müssen. Weil eben ein Bild für mein Fleisch dort drin hat wohnen dürfen, Tobia. Und damit ist das auch nochmal, ist Nehemia noch mal ein Bild gewesen für Jesus tatsächlich in dem Fall, der aufräumt, der den Tempel aufräumt. Nicht nur wie damals zu seiner Zeit, sondern auch heute immer wieder. Das ist das, wenn ein geistlicher Aufbruch geschieht, dass Jesus seinen Tempel aufräumt. Und das wird er auch noch mal richtig machen, wenn er wiederkommt. Dass er seinen Tempel aufräumt. Mich selber, die Gemeinde vor Ort, die Gemeinde weltweit. Da gibt es einiges, was aufzuräumen ist. Und das Schöne ist, man sieht ja immer bei den anderen viel besser, was da falsch läuft, als bei sich selber. Außer ich sehe bei mir alles perfekt. Haha, schön wär's. So, nun kommt das nächste, bei dem Nehemia noch aufräumen muss. Und zwar geht es um ein Alleinstellungsmerkmal von Israel, das wir in der Gemeinde geistlich übernommen haben. So, Vers 15 in Kapitel 13. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Was ist hier? Der Sabbat. Also, 2. Mose 16 setzt Gott den Sabbat ein für Israel in der Wüste. Da sagt er, ihr dürft 6 Tage hintereinander sammeln, jeden Tag bitte nur dann, was ihr braucht. Aber, also beziehungsweise 5 Tage sammeln, am sechsten Tag dürft ihr doppelt so viel sammeln. Denn am siebten Tag wird nichts fallen. Gewöhnt euch dran. Ihr werdet einen freien Tag haben. Dann in den 10 Geboten begründet Gott beim ersten Mal damit, dass er selber an 6 Tagen die Welt geschaffen hat, am siebten Tag geruht hat. Und als Mose es dem Volk nochmal wiederholt, bevor sie ins verheißene Land gehen, da sagt er tatsächlich, ihr wart Sklaven in Ägypten. Und deswegen macht ihr das jetzt nicht mehr. Ihr müsst nicht jeden Tag durcharbeiten, sondern ihr könnt euch ausruhen. Einen Tag die Woche ruht ihr euch aus. Und tatsächlich, Israel hat es sehr selten gemacht. Ständig musste Gott sein Volk daran erinnern, jetzt nehmt euch einen Tag Pause. Nachdem Mose übrigens die Blaupausen oder Baupläne, das genau, für die Stiftshütte bekommen hat, hat Gott auch noch mal gesagt, der Sabbat ist extra für euch. Und da hat er auch noch mal ganz klar betont, der Sabbat ist ein Bundeszeichen für Israel und mich. Es ist nicht für die Gemeinde. Das kommt später an diversen Stellen. In Kolosser 2, Vers 16 sagt Paulus zum Beispiel, dass wir uns kein schlechtes Gewissen machen lassen sollen, weil jemand einen Feiertag nicht einhält oder den Sabbattag oder was auch immer. Warum? Weil das alles ein Schatten ist. Und zwar ein Schatten von dem, was wir in Jesus haben. Jesus selber ist unser Sabbat. Jesus selber ist unsere Sabbatruhe. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem das Prinzip übernehmen dürfen, einen freien Tag in der Woche zu haben. Also man darf das Prinzip übernehmen, das Gott weitergibt und muss trotzdem nicht an dem hängen. Und Wir als Gemeinde haben ja den Sonntag. Das liegt daran, dass wir gesagt haben, Jesus ist am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, auferstanden. Und es hat noch eine schöne geistliche Bedeutung dazu. Wir leben nicht mehr wie Israel hin auf den Sabbat, sondern wir leben vom Sabbat her. Warum ist Gott der Sabbat so wichtig? Warum ist Gott die Ruhe so wichtig? Weil er möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Er weiß, wir sind die ganze Zeit da dran, dass wir irgendwas aus uns selber machen wollen. Wir versuchen es und versuchen es und versuchen es und dann bleiben wir ständig bei uns selber stecken. Wir drehen uns um uns selber, weil wir an allen möglichen Stellen doch denken, es hängt von mir ab. Auch bei geistlichen Dingen. Dass ich irgendwie sage, ich habe diesen Segen von Gott noch nicht bekommen, weil ich noch nicht weit genug bin in meiner geistlichen Entwicklung. Und dann versuche ich, Hebräer 3 zu nehmen, mit dem, das kriege ich gerade nur Englisch ordentlich auswendig hin, labor to enter the rest, also arbeitet, damit ihr in die Ruhe eingeht, was aber gar nicht in dem Sinne gemeint ist, dass ich ordentlich arbeiten muss, sondern ich muss bemerken, dass ich ruhen darf. Das ist anstrengend. Da ist der Kampf gegen sich selber da, dass ich wirklich sage, und jetzt ruhe ich einfach. Jetzt verlasse ich mich nicht auf mich selber, ich verlasse mich auf Gott. Der Sabbat ist da ein wunderbares Beispiel dafür, um zu zeigen, ich verlasse mich darauf, dass ich an 6 Tagen das schaffe, was ich sonst an 7 Tagen geschafft hätte. Und weil ich diesen 7. Tag auch noch dafür einsetze, Gott näher zu kommen, gerade wenn der Rest der Woche nicht unbedingt dafür gut geeignet war, dann wird er die 6 Tage umso mehr segnen. Geistliches Prinzip, in Jesus haben wir die Ruhe. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, oder wörtlich übersetzt, ich will euch Ruhe geben. Jesus gibt uns die Ruhe. Auf der anderen Seite denken wir immer wieder, nee, machen wir nicht. Und jetzt kommt hier eben, was sieht Nehemia in Juda? Manche treten am Sabbat die Kälter. Also hier, Weinbaugegend hier unten, wir haben bloß keine Kälter mehr, die wir treten, aber man kennt es noch aus traditionellen Gegenden in Europa. Der Wein wird zertreten, man stampft drin herum. Manche sagen, der schmeckt dann besser, ich bin kein so großer Weinkenner von dem her. Aber man tritt drin herum. Das heißt, man muss wirklich einiges machen, mit eigener Kraft. Und der Sabbat, vielleicht werden die Früchte ja schlecht bis zum nächsten Tag. Man hat gute Gründe. Wenn ich das jetzt nicht mache, ja, dann wird es ja nie erledigt. Wenn ich heute nicht ernte oder eben die Kälter trete oder was auch immer, dann ist es alles verloren. Dann wird mir das Zeug schlecht. Ich habe wunderbare Begründungen, ich kann es sogar geistlich begründen. Dass ich dann sage bei manchen Dingen, wenn ich das jetzt nicht heute erledige, dann gebe ich Gott ja nicht die Ehre. Und Gott sagt, hast du vergessen, dass ich dir das Prinzip gegeben habe, dass du ruhig Pause machen darfst und mir damit auch die Ehre gibst? Haben wir nicht. Also beziehungsweise wir haben es vergessen, aber wir denken immer wieder, wir hätten es noch und was auch immer. Die Leute treten die Kelter am Sabbat, damit der Wein ordentlich wird und alles Mögliche. Wein ist ein Bild für Freude in der Bibel. Das heißt, man will sich die Freude erarbeiten. Ist auch schon erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und Gott sagt hier immer wieder, nein, gönn dir die Ruhe. Lass es. Vertrau mir, dass du diesen einen Tag nicht arbeiten musst. Und dann wird es doch alles gut. Und was macht man noch? Man brachte Getreide herbei und lud auf Esel, auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last brachte man nach Jerusalem am Sabbattag. Also, Wofür wird das alles gemacht? Damit man Handel treibt. Das ist tatsächlich einer der großen Gründe, warum das hier gemacht wird, um Handel zu treiben. Weil, das könnte man ja auch an anderen Tagen machen. Aber in dem Fall ist tatsächlich, die Leute sagen sich, nö, ich will jetzt ordentlich Geld verdienen. Und das ist etwas, das Paulus mitgibt. Wir zitieren das oft bei uns im Kopf falsch, dass wir sagen, die Liebe zu Geld ist die Wurzel allen Übels. Nee, wir sagen, Geld ist die Wurzel allen Übels, aber Paulus sagt, die Liebe zu Geld ist eine Wurzel allen Übels. Es ist sogar noch mal krass, dass er sagt, eine Wurzel, nicht nur die Wurzel, sondern eine Wurzel. Aber ganz viel in dieser Welt läuft deswegen falsch, weil Leute Geld wollen. Da lassen sich Wissenschaftler bezahlen, dass sie die richtige Meinung unterstützen in ihrer Studie, anstatt dass sie auf ihrem guten Gewissen sitzen und sagen, nein, ich gebe das weiter, was meine Ergebnisse sagen. Gleiche bei Predigern. Wenn mir die Gemeinde nur richtig die Taschen füllt, dann predige ich auch das, was sie selber wollen. Und man kann an dem Punkt tatsächlich sagen, wenn der Prediger von der Gemeinde bezahlt wird, dann predigt er nur der Gemeinde nach dem Mund. Wenn man sagt, er wird durch die Kirchensteuer von oben bezahlt, dann predigt er den anderen nach dem Mund. Also ganz gleich, ob man Gemeindebeiträge nimmt oder Kirchensteuer, beides hat da seine Macken. Das Wichtige ist, dass bei beiden Seiten der Prediger sagt, nein, ich stehe auf dem Wort Gottes und ich stehe unter dem Wort Gottes. Beides. Ich bin da drin. Ich halte mich daran und ich predige nur das, was Gottes Wort mir sagt, soweit wie ich es verstehe, beziehungsweise soweit wie es mir offenbart ist. Weil an manchen Punkten, er predigt dann schon ordentliche Bibel, aber an manchen Punkten hat er noch nicht ganz manche Sachen verstanden, die dann, und dann kann er wieder angeklagt werden, du predigst den Leuten nur nach dem Mund und alles Mögliche. Darum ist es ganz wichtig für die Pastoren und Pfarrer, die man hat, zu beten, dass Gott sie noch mehr hineinführt in das, was er für die Leute vorhat. So. Die Leute wollen hier Geld verdienen und sagen sich, klar, das machen wir auch am Sabbat, denn ein Tag mehr Geld verdienen heißt mehr Geld in der Tasche. Zumindest in der Logik. Was macht Nehemia? Ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. An dem Tag selber, als es passiert ist, hat er gesagt, Moment mal, so nicht. Erstmal eine Verwarnung. Ist auch gut. So, jetzt kommt endlich Vers 16. Es wohnten auch Tyrer dort. Die brachten Fische und allerlei Waren und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Jeruda und Jerusalem. So. Das erste sind Leute aus dem Volk. Und die konnte Nehemia ganz eindeutig damit zurechtweisen, dass er sagte, ihr habt den Sabbat. Der ist uns gegeben von Gott. Deswegen macht ihr das nicht. Dann kommen jetzt Tyrer. Tyros ist im heutigen Libanon. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob Tyros oder Sidon weiter im Norden liegt, aber auf alle Fälle, es ist die Gegend, in der Jesus später die Frau trifft, deren Tochter von dem Dämon besessen ist. Es ist die Gegend, in der Elia früher war. Die Gegend da oben. Da wohnen keine Israeliten. Die haben nicht das Gesetz des Mose. Die können jeden Tag arbeiten. Das heißt, die haben auch keine Vorschrift von ihren Göttern, dass sie sagen müssten, wir dürfen heute nicht verkaufen. Das heißt, die Tyrer, die dort sind, die könnten jetzt sagen, ja, wir können das machen. Aber das Nette ist, Gott hat sogar schon eine Barriere da hineingelegt in den 10 Geboten. Er hat nämlich gesagt, auch der Fremdling, der bei dir wohnt, der soll keine Arbeit tun. Also, was außerhalb von Israel passiert, ja, macht, was ihr wollt, in gewisser Weise, aber innerhalb von Israel, da sind selbst diejenigen, die nicht zum Volk gehören durch Geburt, selbst die müssen sich dran halten. Also, die Türer. Die sind dort, die bringen alles zurück in den Fall. Die können dann natürlich sagen, ja, Ja, klar, ihr dürft nicht verkaufen, kein Problem. Wir versorgen euch, wir machen das. Es ist kein Problem. Also durch die Hintertür. Es ist denn nicht in Israel, oder also bei frommen Juden, die haben so etwas, das nennt sich ein Schabbesgoi. Schabbes ist die jiddische Aussprache vom Schabbat, also vom Sabbat. Und der Goi. Goi ist das hebräische Wort für das fremde Volk, für das große Volk, für die Nation, für das Volk, zu dem man nicht gehört. Und von Juden aus gesehen ist halt ein Goi ein Heide. Also einer, der nicht zu Israel gehört. Ein Schabbesgoi. Das ist jemand, der am Schabbes, am Sabbat, bei einer jüdischen Familie ist und der den Lichtschalter betätigen darf. Denn bei denen in der Logik ist Lichtschalter betätigen ist auch Licht anmachen und Licht anmachen ist Feuer anmachen und Feuer anmachen ist Arbeit. Also das sind jüdische Traditionen mit dem ganzen Licht anschalten und Arbeit und so weiter, aber genau. Da ist tatsächlich, dann haben wir den Schabbesgoi, der drückt den Lichtschalter. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Schabbesgoi sogar die Toilettenspülung betätigen soll. Und wenn sie in einem großen Haus wohnt, soll er zumindest auch den Auszugknopf betätigen. Diese Türe sind hier der Schabbesgoi. Und dann sagt er mir, nee, das macht ihr nicht. Das kommt jetzt in Vers 17. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine böse Sache, die ihr tut und entheiligt den Sabbatstag? Also, die Leute hätten sogar sagen können, wir machen doch nichts. Das machen doch die anderen. Wir kaufen, wir müssen ja unsere Familie versorgen. Das ist, ja, das machen wir schon. Aber wir verkaufen ja nicht. Und an dem Punkt musste ich mir dann ganz klar sagen, nein, das macht ihr nicht. Um Himmels Willen. Tatsächlich wortwörtlich. So. Er sagt es ihnen ganz klar, das macht ihr nicht. Ihr entheiligt nicht den Sabbattag. Entheiligen bedeutet, ihr macht den Tag wie einen von allen anderen. Das ist ja die Versuchung gewesen, warum Israel einen König haben wollte in 1. Samuel 8. Wir wollen sein wie alle anderen Völker. Wir wollen einen König haben. Man kann sagen, Gott wollte dem Volk sowieso einen König geben, oder er hat einfach bloß 5. Mose 17 gesagt, weil Israel sich vielleicht irgendwann mal einen König hätte geben können. Auf alle Fälle. Da war es nicht. Und Paulus sagt später in Apostelgeschichte 13, das war ein König nach ihrem Herzen. Und dann kam der König nach Gottes Herzen, nämlich David. Aber eben, die Motivation war, wir wollen sein wie alle anderen Völker. Es ist dem Volk Gottes, sowohl dem nach dem Fleisch als auch dem Geistlichen, ein Greuel, dass wir anders sein müssen als die Welt um uns herum. Wir wollen sein wie alle anderen. Weil wir nicht, wir haben ein Problem damit, anders zu sein, weil wir denken, das wird uns schlechter machen. Aber das macht's ja nicht. Und dann zu wissen, Gott sagt, ihr seid anders, ihr seid heilig, ihr seid für mich heilig, seid anders als die anderen Völker, seid bei mir. Und warum? Weil ich anders bin. Ihr sollt zu mir gehören. Und vertraut mir darauf, wenn ihr anders seid als die anderen, nicht um des anderen sein willen, sondern weil ihr seid wie ich. Aber wieder das mit dem Fischtor. Wenn ihr anders seid, nämlich wie ich anders bin, dann werdet ihr ein anderes Leben führen. Und zwar ein Leben, das sich lohnt. Zum Beispiel zeigt sich das dadurch, dass der Sabbat geheiligt wird. Das zeigt sich für mich als Christ dadurch, dass ich auch tatsächlich den Feiertag heilige, dass ich mich unter Gottes Wort begebe mit anderen. Das heißt es für mich aber auch, dass mein ganzes Leben diese Sabbatruhe ist, dass ich nicht ständig immer und wieder neu mir sage, ich muss mir doch selber das verdienen, dass Gott mich segnet. Nein. Meine Sabbatruhe ist zum einen, dass ich sage, ich muss nichts mehr machen, damit Gott mich segnet. Und dann kann ich sagen, ich kann alles machen, weil ich weiß, dass Gott mich gesegnet hat. Nicht, dass ich in Stress verfalle, sondern dass ich sage, ich habe es aus seiner Freiheit heraus. Und dann kann ich tatsächlich auch in einem Pflegeberuf arbeiten, der sonntags arbeitet. Weil ich sage, ich habe diese Freiheit. Zumindest in einer gewissen Weise. Da steht natürlich der Dienstplan und alles dabei. So, Nehemia schilt die Leute und jetzt kommt Vers 18 und er sagt den Leuten weiter, taten das nicht eure Väter? Also, was taten die Väter? Den Sabbat entheiligen. Das ist etwas Uraltes, was in den Leuten drin steckt. Immer und immer wieder zu sagen, ich will diese Ruhe nicht, die Gott mir gibt. Das macht mich anders. Und dann gucken mich die Leute schief an. Taten das nicht auch eure Väter? Und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt. Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Also, er verweist zurück, guckt mal, was uns in die Bredouille gebracht hat, nämlich zum Beispiel den Sabbat nicht zu halten, dass wir Gott nicht die Ehre gegeben haben und dass wir uns nicht am Sabbat versammeln. Und dann kommt dieses, dadurch sind die Leute rausgeflogen und jetzt macht ihr es wieder. Bitte nicht. Und das muss uns der Heilige Geist auch immer wieder sagen. Hör auf, dich selber zu stressen. Also, hör auf, dass du wie Martha herumläufst und während Jesus da sitzt und dir etwas weitergeben will, dass du ständig in die Küche gehst und dann beschwerst du dich noch über diejenigen, die nichts machen. Über Maria. Im gleichen Atemzug kann er tatsächlich aber auch sagen, sei nicht zu heilig im falschen Sinne, dass du bist wie der Priester und der Levit, die am Menschen da auf der Straße nach Jericho vorbeigehen, sondern guck auch, das ist nötig, das ist Leben retten. Da gehst du natürlich hin. Da kümmerst du dich drum. Selbst ein jüdischer Arzt wird, wenn er am Sabbat besucht wird und die Leute sagen, dieser Mensch ist todkrank, er wird losgehen und wird das machen. Jesus sagt das später selber, als die Leute ihn kritisieren über den Sabbattag. Ihr bindet euren Ochsen los und führt ihn zum Wasser. Ihr holt euren Esel, ein unreines Tier, aus der Zisterne, wenn er reingefallen ist. Und dann darf ich keine Leute heilen. Also, es bedeutet auch zu sagen, okay, ich lebe in der Ruhe und kann dadurch sogar in der Sabbatruhe Dinge tun, die an anderen Punkten völlig unmöglich wären. Aber hier eben kommt ganz klar, ihr bringt den Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Ihr verlasst euch auf euch selber. Psalm 20. Jene verlassen sich auf Rosse und Wagen, wir aber gedenken des Namens des Herrn unseres Gottes. Und Rosse und Wagen, das ist immer das, von dem ich sage, das hilft mir jetzt in der Situation, nicht Gott. Oder dass ich sage, ja, Gott hilft mir, aber ich brauche noch das dazu. Am besten, wenn Gott noch klar gesagt hat, nee, das machst du nicht. Heißt nicht, dass man tatsächlich nicht auch sagen kann, ich schütze mich da, wie es geht, aber nicht in dem Sinn, dass ich sage, das ist mein wahrer Schutz und Gott ist halt so ein Hintergrund. Ja, dazu werde ich am zweiten Advent noch ein bisschen mehr reden. Also, nicht nur reden. Ich hoffe, es wird auch was gesagt. Also, ich werde predigen. Kommt damit vor. So, Vers 19. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Das hat er schon mal in anderer Weise gemacht, dass er gesagt hat, die Tore werden erst geöffnet, wenn die Sonne hoch am Himmel steht und man schließt sie auch schon, bevor der Abend wirklich kommt, damit in die Stadt keine Gestalten hineinkommen, die Unruhe stiften können, dass keine Widersacher hineinkommen. Und jetzt sagt er obendrein, die Stadt bleibt zu am Sabbat. Das ist übrigens eine Maßnahme für da. Manche Leute nehmen Sachen, die früher gut waren, die früher tatsächlich zum Abgrenzen von der Gesellschaft waren, und ziehen sie durch, ohne zu wissen, warum. Also früher durfte ein Mädchen nicht pfeifen. Warum? Weil nur die Huren gepfiffen haben. Und dann ist ja klar, ich möchte nicht, dass mein gutes, christlich erzogenes Mädchen pfeift. Heute pfeifen die Huren nicht mehr. Heute machen sie was anderes. Was genau, weiß ich nicht unbedingt. Ich war noch nie im Rotlichtviertel. Auch nicht zu missionieren. Aber es wird nicht mehr einfach nur. Pfeifen ist nicht mehr das Alleinerkennungsmerkmal von den Huren. Das meine ich jetzt damit. Und deswegen kann man als Christ auch pfeifen. Hier ist jetzt, er sagt, die Tore werden für den Sabbat geschlossen. Und zwar bevor es dunkel wird, dass nicht irgendjemand im Schatten der Dunkelheit noch seine Sachen reinbringt. Und erst nach dem Sabbat werden die Tore auch wieder aufgetan. Das ist übrigens zu Jesu Zeit schon wieder anders gewesen. Das kann man lesen im Markus-Evangelium in Kapitel 16, in Vers 1. Als der Sabbat vorbei war, kauften die Frauen, ich habe gerade vergessen, welche es bei Markus sind, kauften die kostbaren Öl und Harze. Nach dem Sabbat, das ist, als die Sonne untergegangen ist. Damit sie die Nacht schon hatten und dann früh morgens, bevor irgendjemand anders aufgestanden ist, zum Grab gehen konnten. Also, zu Jesu Zeit hat man das schon, hat man das aufgeweicht, was Nehemia da gemacht hat. Das heißt, da hat man schon erkannt, das ist für die Zeit damals gewesen. Wofür? Vers 20. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein oder zweimal. Also die haben es versucht. Das versucht der Teufel auch bei mir. Wenn er sieht, der geht in seine Ruhe ein. Dann kommt er mit lauter Sachen an, die mich durcheinander bringen wollen. Gerade auch mit Geldmacherei. Und sagt dann, jetzt komm doch, mach doch dies und das und jenes, um mich kaputt zu machen, um mir die Ruhe zu nehmen. Gerade die Ruhe davor, die Ruhe in dem, was Jesus eigentlich alles schon für mich getan hat. Das versuchte ein, zweimal, vielleicht auch noch öfter. Und dann als Vers 21, da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Dann die Frage, ob Nehemia sagt, ich mache das am Sabbat selber, weil das wäre aus meiner Sicht widersprüchlich. Andererseits könnte es trotzdem sein, dass Gott an dem Punkt sagt, nee, das hat mit der Verteidigung der Ruhe zu tun. Oder ob er wartet bis zum Sonntag, bis zum ersten Tag der Woche und hat vorher aber gesehen, welches die Händler waren. Und dass die dann wenigstens ins Gefängnis geworfen werden, wenn nicht noch Schlimmeres. Weil in Israel war die Todesstrafe darauf, wenn man den Sabbat nicht gehalten hat, selbst wenn man nicht aus dem Volk Israel war. Er verwarnt sie. Das macht einmal Gott selber bei mir, dass er sagt, wenn ich nicht ruhig bin, dann legt er Hand an mich. Und an manchen Punkten ist tatsächlich, dass man krank wird, eine Disziplinarmaßnahme Gottes. In dem Sinne, dass er sagt, jetzt lernst du das. Es ist aber vor allem in dem Punkt, dass Gott sagt, gut, ich kann dich jetzt nicht mehr schützen. Es ist gar nicht unbedingt, dass Gott selber den Pfeil wirft, sondern dass er sagt, gut, ich nehme jetzt meine schützende Hand weg. Und jetzt kann dich der Pfeil des Teufels treffen. Warum? Weil du dich nicht im Vertrauen auf meine Ruhe darauf verlässt. Dann muss Gott sagen, sonst geht es dir so. Und andererseits kann er und kann ich auch dem Teufel sagen, jetzt lässt du mich in Ruhe mit deiner Unruhe. Ich habe die Ruhe in Jesus Christus. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Darum bin ich in seine Sabbatruhe eingegangen. Du kannst mir gar nichts. Ich habe mir den Segen durch nichts verdient. Ich kriege den Segen von Gott. Das ist das Widerstehen, wo man tatsächlich gewissermaßen am Sabbat kämpfen muss. Also von daher könnte es sein, dass Nehemia das gemacht hat, am Sabbat selber oder machen wollte. Aber er hat es nicht. Also er hat es auf alle Fälle angedroht und gesagt, sonst passiert euch das. Und ich kann dem Teufel androhen, du kriegst es mit meinem großen Bruder, Jesus, zu tun. Du kriegst mit meinem himmlischen Bräutigam, Jesus, zu tun, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Dann muss der Teufel weichen, weil er sich dem Namen Jesu beugen muss. Und dann muss er dasselbe tun, was die Leute hier gemacht haben. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Aber ich muss dem Teufel widerstehen. Jakobus sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Widerstehen bedeutet durchaus, dass ich ein paar Mal mehr das machen muss. Vers 22, und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Mein Gott, gedenke auch um dessen Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Also die Leviten werden hier angestellt als Torhüter. Die sind ja beim Tempel auf alle Fälle Torhüter, aber jetzt auch hier für die Stadt, dass nichts und niemand hinein kann. Die einzige Arbeit, die übrigens am Sabbattag in Jerusalem geschehen darf, ist, dass das Morgen- und das Abendopfer gebracht wird. Und vielleicht auch noch Opfer zwischendrin. Da sagt Jesus auch selber den Priestern, der Priester bricht den Sabbattag, indem er das Gesetz hält, weil er dieses Opfer bringt. Das ist das Einzige, was zählt. Das Einzige, was als Arbeit am Sabbat ist, ist das Morgen- und das Abendbrandopfer. Und was ist das Brandopfer? Das, von dem Paulus in Römer 12 auch spricht, dass ich mich selber, also geistlich jetzt gesehen, dass ich mich selber auf den Altar lege. Und sag nicht das, was ich durch mein Fleisch will und kann gilt, sondern das, was Gott will und kann. Und daraus kommt tatsächlich dann, dass ich am Sabbat, also in dieser Sabbatruhe, tatsächlich tue, was das barmherzige Samariter tat. Dass ich nicht wie Martha rumlaufe und arbeiten will, sondern dass ich trotzdem aktiv werden kann, wie der barmherzige Samariter. Und mich um den kümmere, der es braucht. Dass ich sage, okay, ich tue jetzt das, was Gott mir aufgibt. In der Sabbatruhe, obwohl ich eigentlich sage, ich soll doch nichts tun. Und dann zu sagen, ja, aber Gott gibt mir dieses in sein Herz, dass ich Gutes tue. Nicht damit ich was bei Gott habe, sondern weil ich etwas Gutes bei Gott habe. Das sollen die Leviten auch bewachen. Die sollen bewachen, dass von draußen nichts reinkommt. Kein Stress, dass mir der Teufel irgendwas einreden will. Komm, mach dies und das und jenes damit. Und dann kommt Gott und jetzt machst du, weil. Du darfst in der Stadt die Ruhe haben, du darfst im Tempel Gottes sein und dort darfst du Gutes tun, weil ich dir Gutes tue. Dort darfst du auf die Kranken die Hände legen und für sie beten und der Krankheit gebieten, im Namen Jesu, dass sie weggeht. Du darfst dein Geld in den Opferkasten werfen, weil du sagst, ich vertraue, dass Gott mich mit dem versorgt, was ich noch habe und ich gebe trotzdem von dem, was ich habe, über das hinaus, was ich eigentlich geben sollte. Im Vertrauen auf Gott. Das gilt. Und dann kann man sogar sagen, ich arbeite mit in der Küche, während die anderen Leute im Gottesdienst sitzen und kriege vielleicht nicht alles von der Predigt mit, aber ich diene daran, weil ich den anderen helfen will. Weil ich den anderen diene, nicht damit Gott mir irgendwas auf mein Konto gut schreibt, sondern weil. Also, das heißt nicht, dass irgendwelche Gemeindeaktivitäten partout gestrichen werden müssten am Sonntag. Es heißt aber, dass die Motivation dafür anders sein muss. Und darum kommt dieses Gebet eben nochmal von Nehemia. Gedenke auch um dessen Willen an mich. Um wessen Willen? Dass Nehemia sich um die Ruhe einsetzt. Die Ruhe, die das Volk Gottes haben soll. Und dass Gott dann entsprechend handeln soll. So. Jetzt der letzte Abschnitt. Vers 23. Zu dieser Zeit, also zu welcher Zeit, als er wieder vom König gekommen ist, als er gesehen hat, dass Eliashiv sich diese Kammer gemacht hatte für Tobia, dass die Leute den Sabbat nicht halten. Und nun sieht er auch zu derselben Zeit, sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Was heißt das jetzt? Ashdod, das ist in Philisterland, heutiger Gazastreifen, ganz grob. Ammon und Moab, das sind die Nachbarvölker. Die hatten wir vor 2 Wochen. Ne, bin mir gerade nicht sicher, waren wir sie auch. Das letztes Mal. Als die ausgeschlossen wurden. Genau. Da versucht jetzt nämlich das Nachbarvolk auf eine andere Weise reinzukommen. Ammon und Moab gerade auch nochmal wirklich als Bild für mein Fleisch. Hatten wir beim letzten Mal auch, wo ich irgendwie denke, ich muss mir das selber alles noch verdienen. Und die Leute haben sich Frauen genommen. Das ist etwas, was Gott gesagt hat, dürft ihr nicht machen. Beziehungsweise eigentlich hat er gesagt, nehmt euch keine Frauen aus den Völkern des Landes. Das heißt, von den Kanaanitern, die da wohnen. Ganz grob gerechnet waren die Leute damals sogar noch immer dem Gesetz treu. Weil sie gesagt haben, ja, wir nehmen uns ja nicht auch von den Kanaanitern, sondern wir nehmen uns von den Moabitern, Ammonitern, von den Philistern, da aus Ashdod. Problem ist, dass sie trotzdem, dass sie an dem Punkt zwar den Buchstaben des Gesetzes gehalten haben, aber nicht den Hintergrund. Was hat Gott damit sagen, den Leuten damit sagen wollen? Nehmt euch nicht die Töchter von denen, verheiratet euch nicht mit ihnen. Warum? Weil sie euer Herz abwenden werden von mir. Eine Ehe mit einem Gläubigen und einem Ungläubigen endet oft da drin, mehr als andersrum, dass der Gläubige vom Glauben abfällt. Wenigstens endet es da drin oft, dass es große Trauer gibt. Wenn natürlich beide nicht im Glauben waren, als sie geheiratet haben und sich einer bekehrt, dann ist natürlich was anderes. Das ist das, worauf Paulus in 1. Korinther 7 eingeht, mit dem, dass sich dann der ungläubige Partner doch scheiden lassen darf, wenn er will. Das ist so eine Grauzone, die dann erlaubt ist. Hier ist aber tatsächlich, dass die Leute sich diese Frauen genommen haben aus den anderen Völkern, die immer noch andere Götter verdienen, verehren. Die anderen Göttern dienen, die andere Götter verehren. Jetzt habe ich beides richtig. Jetzt kommt die Konsequenz. Vers 24, und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschdodisch. Oder die Sprache eines der anderen Völker, aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Jüdisch ist in diesem Fall tatsächlich das Wort Jehudit, wo wir über den Namen Judith haben, kann man tatsächlich mit Jüdisch übersetzen. Es bedeutet die Sprache Judas. Das ist Hebräisch, Ivrit. Das, was hier geistlich der Fall ist, ist das, was auch was vom Fleischlichen her diese Sache ist. Die Leute sprechen nicht, die Kinder sprechen nicht mehr die Sprache, sprechen nicht mehr die Sprache des Volkes. Wir sagen gerne, wir wollen in der Kirche auf die Sprache Kanaans verzichten. Und Leute, die von außen kommen, sagen schon da, was? Sprache Kanaans bedeutet, dass ich so rede, dass es Leute von außen nicht unbedingt verstehen, weil ich so Begriffe nehme, wie bist du denn gewaschen im Blut des Lammes? Wir treten in Gottes Angesicht. Warum tretet ihr Gott in die Fresse? Und wir denken, ja, okay, wir wollen sein wie alle anderen Völker, wir verzichten auf diese Sprache. Und Gott sagt, nein, 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 verzichtet nicht auf diese Sprache. Bringt's den anderen bei. Da geistlich, also was da weltlich passiert ist, die Leute haben die Sprache des Volkes nicht mehr gesprochen. So weit, dass tatsächlich der Vater seine Kinder in Aschdodisch ansprechen hat müssen, wenn seine Frau aus Aschdod kam. Wenn der Prediger seine Gemeinde nicht mehr mit den biblischen Begriffen ansprechen kann, dann läuft da was richtig falsch. Dann sind die Leute nämlich mehr Kinder dieser Welt als Kinder der Gemeinde Gottes. Das wird problematisch. Da, wo ich die Begriffe nicht mehr verstehe, die Bibel mir nennt, da läuft was falsch. Und eine der Sachen zum Beispiel im Theologiestudium, was mich richtig aufgeregt hat, und es war an beiden Orten, wo ich war, in Leipzig und in Tübingen, beides sind eigentlich frömmere Gebiete. Also, weil dort frömmere Einzugsbereiche waren. Da konnte man sich nicht immer alles erlauben. Und dann lernt man, dass man Begriffe wie Nefesh nicht übersetzen darf. Ne? Also, wenn ich sage, lobe den Herrn, meine Nefesh. Ihr versteht alle, was gemeint ist, richtig? Das Biblische, also Hadeli Nafshi et Adonai, lobe den Herrn, meine Seele. Ich darf aber dann an der Uni nicht mehr den Begriff Nefesh mit Seele übersetzen, weil man Seele anders versteht. Weil viele Leute den Begriff Seele jetzt vom Griechischen her verstehen. Und an dem Punkt, kann ich mich jetzt gerade wieder drüber aufregen. Ich bring doch lieber den Leuten bei, was der Begriff von der Bibel her heißt, als dass ich sage, nee, ich übersetze es gar nicht mehr. Aber das ist das, was eben dort passiert. Die Leute konnten sich nicht mehr verständigen mit ihren Kindern, außer in der Sprache, die da war. Und so oft haben wir es in der Gemeinde, dass wir ganz andere Begriffe nehmen. Also natürlich Fachsimpeln und so, wenn ich mit griechischen und hebräischen und lateinischen Begriffe komme, die nenne ich oft einfach bloß erstmal. Und sage, ihr müsst sie nicht partout kennen. Das Wichtige ist, dass ihr das Prinzip kennt. Andere Begriffe, wie zum Beispiel das Blut, das werde ich nicht irgendwie anders umschreiben, dass ich dann plötzlich sage von Wasser mit Shampoo. Einfach bloß, damit es Leute verstehen. Nee, da bleibe ich dran. Ich mache es auch nicht, wie zum Beispiel neuere Übersetzungen, dass ich sage im Neuen Testament, wenn da steht, liebe Brüder, dass ich dann sage, liebe Brüder und Schwestern. Weil das nur ein Aspekt ist von dem, was damals gemeint war, dass Frauen und Männer gleichzeitig angesprochen waren, wenn man die männliche Form genommen hat. Da steckt viel mehr drin, nämlich auch griechisches Erbrecht und alles Mögliche, was rausfliegt, wenn man das nicht nimmt. Klar, bei Bibelübersetzung ganz wichtig, dem Volk aufs Maul schauen, nicht dem Volk nach dem Mund reden und dann, ja, aha, ich verliere mich gerade zu sehr da drin. Auf alle Fälle, die Leute konnten nicht die Sprache sprechen, die man in Jerusalem gesprochen hat. Nämlich die jüdische Sprache. Ammon und Moab haben wahrscheinlich Aramäisch übrigens schon zu dem Zeitpunkt gesprochen und nicht mehr Ammonitisch und Moabitisch, das ist dann genau. Das ist, da kommt jetzt hin. Und er geht noch weiter. 25. Und ich schalt sie und fluchte ihnen. Es wurde laut. Und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. Da nimmt er diesen Text aus 5. Mose 7, der eigentlich auf die Fremdvölker gemünzt war und bringt es hier in die Situation. Also man könnte eigentlich sagen, Nehemia, du nimmst hier den Vers aus dem Kontext raus. Aber das tut er nicht. Also er nimmt ihn zwar aus dem Kontext damals raus, aber er überträgt ihn auf die heutige Zeit und sagt, das, was damals wichtig war, ist auch heute wichtig. Nimm dir keinen Ungläubigen zum Ehepartner, wenn du vorher schon Christ bist. Du machst dir keine guten Probleme damit, keine Ahnung, wie ich sagen würde. Es ist schon der Mann und die Kinder, wenn die Frau gläubig ist, zum Glauben gekommen ist, dann währenddessen, die sind geheiligt und wer weiß, ob sie nicht dadurch dann doch zum Glauben kommen. Aber andersherum. Ungläubiger Partner, gläubiger Partner kommen zusammen. Ganz oft sind Partner und Kinder nicht mit dabei. Das ist das Problem. Das ist das, was dann dort auch kommt. Was Paulus dann später im 2. Korinther sagt, seid nicht ungleichen Joches mit den Ungläubigen. Genau das ist der Fall hier. Und ich finde es so interessant, hören wir uns das bei Esra angucken, der hat auch mit diesem Problem zu kämpfen gehabt. Also ist die Frage, ob Esra und Nehemia das zeitgleich gemacht haben oder ob es unterschiedliche Zeiten waren. Das kann man nicht genau sehen. Ich nehme an, dass es unterschiedliche Zeiten waren. Was hat Esra gemacht? Er hat sich die Kleider zerrissen, hat sich den Bart gerupft Und was macht Nehemia? Er flucht ihnen, schlägt sie, packt sie selber den Hahn. Also, der wird handgreiflich. Esra und Nehemia sind beide ein Bild für den Heiligen Geist. Das eine, was der Heilige Geist macht, ist, er wird betrübt und dadurch werde ich auch betrübt. Das andere ist, er wird handgreiflich. Wie auch immer das dann aussehen mag. Mitunter, dass ich eine Predigt höre und mir selber das Wasser, das Blut anfängt zu kochen, weil ich das nicht tun will, was mir da gesagt wird, obwohl ich weiß, dass es Gottes Wort ist. Beides vom Heiligen Geist. Und beides ist tatsächlich gleich effektiv, das sehen wir gleich noch. Also, ich sag schon mal, also, ne, bei beiden funktioniert es tatsächlich, dass es nicht sein muss. So. Zum einen zitiert Nehemia jetzt aus 5. Mose 7 und nimmt es in Anführungszeichen aus dem Kontext raus, wobei er halt bei dem Sinn des Textes bleibt. Und jetzt kommt der nächste Vers, Vers 26. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Also, Salomo, der von Gott die Weisheit bekommen hat, die sonst keiner hatte, der Einzige, der größere Weisheit hat, ist Jesus selber. Das Schöne ist, wir haben den Geist Christi, die Gedanken Christi, wir haben den Verstand Christi, zumindest können wir darauf zugreifen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben größere Weisheit als Salomo zur Verfügung, aber an dem Punkt, wo man sich auf das engste Bündnis einlässt, mit Ausländischen, in dem Fall bedeutend nicht aus dem gleichen geistlichen Volk, da wird es problematisch. Da, wo ich mich auf jemanden einlasse, gerade in der Ehe, der nicht im Glauben steht, da wird es problematisch. Es kann Konflikte geben, wenn ich evangelisch bin und der Partner ist katholisch, oder noch mal extremer Pfingstler und orthodox, wobei selbst die haben dann wieder anderen Grund, auf dem sie zusammenkommen können, als jetzt katholisch und evangelisch, die wieder einen anderen Grund hätten. Hauptsache, es ist auf Christus. Aber ich habe ja nicht denselben Grund, wenn ich nicht den gleichen Gott habe. Wenn ich nicht mich zu Jesus halte. Und das ist das Wichtige dabei. Das sagt er hier. Du kannst noch so viel haben. Du kannst alle Reichtümer haben in Jesus Christus. Epheser 1. Du hast alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus Jesus. Kolosser 2. Aber wenn du dich gerade in der Ehe einlässt auf jemanden, der nichts damit zu tun hat, dann geht alles weg. Dann verleitet dich dein ausländischer Partner zur Sünde. Einfach bloß, weil der es nicht kennt. Weil der das Herz nicht bekehrt hat. Weil der nicht das Gesetz Gottes in seinem Herzen hat. Darum verleitet dich dein Partner zur Sünde. Der nächste Vers, Vers 27. Und von euch muss man das hören, dass ihr so großes Unrecht tut und damit unserem Gott die Treue brecht, damit, dass ihr euch ausländische Frauen nehmt. An dem Punkt, ganz wichtig auch nochmal, mit der Treue, sind wir untreu, so ist er dennoch treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Das heißt also, Buße ist immer möglich. Solange ich lebe, kann ich noch Buße tun für das, was ich getan habe. Es sei denn, Gott hat mich schon verstockt, weil ich zu weit gegangen bin. Aber wo der Punkt ist, das weiß keiner bei sich selber. Also von dem her, prinzipiell gilt, es ist immer die Möglichkeit zur Buße. Bis zum letzten Ende. Und dann, man muss von euch hören, dass ihr so großes Unrecht tut. Das ist das, der Finger in die Wunde. Wo das Salz in die Wunde gestreut wird. Das brennt, das tut weh. Und zwar, weil ihr sagt, Gott, der euch der Wichtigste sein soll, hat auf einmal kein Recht, darüber zu reden, mit wem ihr euer Haus teilt. Da geht es richtig tief ins persönliche Leben. Und dann zu sagen, okay, ja, das ist. Es gibt die Freiheit innerhalb der Gemeinde, aber da draußen, nein. Ich möchte mich nicht weiter drin verlieren. Man kann noch viel weiter, aber ich sehe auf die Zeit. Ich muss zum Ende kommen. Vers 28. Und einer von den Söhnen Jehojadas, des Sohnes Eljaschiefs, des hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horonitas Sanballat. Aber ich jagte ihn von mir. Also, nicht nur war Eljaschief verschwägert mit Tobia, jetzt auch noch Sanballat, der ein Bild ist für den Teufel. Also, wo? Und Jehojada ist Quam, ein Bild für Jesus. Sein Name ist Gotteserkenntnis oder Erkenntnis des Herrn. Ja. Gerade da, wo ich denke, ich gehe noch mehr auf die Erkenntnis Gottes, da bläht es mich auf, schreibt Paulus. Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber richtet auf. Wo ich darauf ausgehe, also ich will Gottes Liebe erkennen, ich will Gottes Werk erkennen, aber ich gehe nicht auf Gottes Liebe. Nicht, dass ich Gott liebe, dass er mich liebt. Da komme ich auf die falschen Spuren. Da komme ich auf die falschen Spuren und lasse mich dann geistlich auch auf Hurerei ein, lasse mich geistlich auf so andere Sachen ein, die nichts damit zu tun haben, was Gott mir in seinem Wort sagt. Und dann ist es gut, wenn der Heilige Geist bei mir ist und ihn von mir jagt. Den Schwiegersohn des Horonitas Sanballat. So. Vers 29. Gedenke ihrer, mein Gott, dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des Priestertums unter Leviten gebrochen haben. Also zwei hohe Priester. Übrigens, zu Jesu Zeit gab es auch zwei hohe Priester. Ja, nämlich Chanas, der immer noch offiziell, der aus jüdischer Sicht immer noch dran war, weil er nicht gestorben war. Aber er hat selber abgedankt und hat seinem, ich glaube, es war selbst wirklich auch sein Schwiegersohn, Kaiphas, das Zepter quasi in die Hand gegeben, dass es zwei hohe Priester gab, die das Priestertum befleckt haben, indem sie den Messias abgelehnt haben. Indem sie die Liebe zu Gott und seinem Gesetz verworfen haben, um ihres eigenen Geschäfts willen. Und das soll Gott jetzt auch machen. Er soll gedenken und entsprechend handeln. 30. So reinigte ich sie von allem Ausländischen und ordnete die Ämter der Priester und Leviten für einen jeden nach seinem Dienst. Ich sehe es gerade. Es steht nicht mehr hier drin. Bei Esra war es, dass die Frauen und die Kinder weggebracht wurden. Das nehme ich jetzt aus Esra mit hierzu, was auch hier mit reingehört. Das ist das, was bei einer Mischehe am Ende passiert, wenn ich als Gläubiger eine nichtgläubige Frau heirate. Im Endeffekt sprechen die Kinder nicht dieselbe Sprache wie ich. Und ich muss sie am Ende wegschicken. Sie kommen nicht hinein, sie haben nicht die Möglichkeit, am Reich Gottes mitteilzuhaben. Und dann muss ich das, was mir so lieb und teuer ist, abgeben, um der Liebe zu Jesu willen. Und das will Gott nicht. Er kann die Leute trotzdem irgendwie noch reinbringen, aber es ist. Guckt mal selber um mich herum, wie oft das passiert. Genau, also das nochmal kurz Nachtrag zu dem Vers, der oben ist. Also nochmal hier, Vers 30. Das Volk wird gereinigt von allem Ausländischen. Nicht in dem Sinne, dass ausländische Kultur blöd wäre und so weiter, sondern dass er sagt, diese ausländische Kultur, die ist vom Götzendienst durchtränkt. Und das soll nicht sein. Israel soll sein wie Gottes Volk und nicht wie alle anderen Völker drumherum. Dann werden nochmal die Ämter der Priester und Leviten geordnet. Priester und Leviten sind ein Bild für uns, an jeden nach seinem Dienst. Und dann 31 und die Lieferung von Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgaben der Erstlinge, also das, was wir auch schon mal hatten, Brennholz für das Opfer, Holz steht fürs Kreuz. Ganz wichtig, dass ich weiß, was das Kreuz für mich bedeutet und dass ich selber das Kreuz immer wieder auf mich nehme. Und die Abgaben der Erstlinge, dass ich mich darauf verlasse, dass Gott mich versorgt, selbst wenn ich abgebe. Dann kommt der letzte Teilvers: Gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Was Gott sehen soll, das habe ich für dich getan. Ganz wichtig: Nehemias ist ein Bild für den Heiligen Geist. Aber Gott guckt drauf, was tut der Heilige Geist durch mich? Und dann darf ich das Gebet Nehemias beten. Gedenke mir's Gott zum Besten. Gedenke mir's mein Gott zum Besten. Was der Heilige Geist in mir getan hat, durch mich getan hat. Der Heilige Geist und ich sind so eins, dass Gott mir dann das auf mein Konto gut schreibt, was der Heilige Geist durch mich getan hat. So, jetzt sind wir fertig damit. Fertig mit Nehemia. Jetzt habt ihr die Aufgabe, euch das alles nochmal durchzuarbeiten. Ich auch. Nicht nur das, ich werde wahrscheinlich noch einmal, aber das mache ich außer der Regel, das nehme ich einfach zu Hause auf, werde wahrscheinlich nochmal einen Abend quasi aufnehmen und das dann online stellen im Laufe der Woche, wo gerade das Thema Mauern und Tore nochmal quasi auch quergelesen durch die Bibel vorkommt. Einfach, also dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt, lauert mal innerhalb der Woche drauf, wann das denn ist, 2 Tagen vielleicht ungefähr, wann es online ist und dann, dass das auch noch mit zum Durcharbeiten ist. Nächste Woche fangen wir an mit Esther, Bild auch für den Heiligen Geist, bloß auf andere Weise. Da werde ich hoffentlich auch nicht so lange dran sein, aber Nehemia als Aufbruch ist wichtig für uns als Gemeinde, für uns persönlich. Bleibt dran, arbeitet es nochmal ordentlich durch, weil wir sehen können, dass Gott da nochmal ganz besonders hilft. Übrigens, ihr habt es schon gesehen, weil hier vom Brennholz nochmal die Rede ist, vom Kreuz. Wie gedenkt man am besten des Kreuzes? Mit dem Abendmahl, das machen wir jetzt gleich. Herr Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du bei uns aufräumst. Auch da, wo wir es nicht gern haben. Und danke, dass du mit uns ganz neu anfangen willst. Dass wir es bei dir immer wieder sehen dürfen. Du versorgst uns. Du bringst das raus, was nicht zu uns gehört. Du bringst uns zu deiner neuen Ehre. Amen.